Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Wir haben uns hier wieder reichlich versammelt, Wolfgang Back und ich, und möchten Ihnen unsere neuen Themen von dieser Woche präsentieren.
Es geht ja einmal darum, dass man kein Visivik zu Hause hat, also what you see is what you get. Wenn es um Farbdrucke geht, da kommen manchmal Bilder raus, die sehen ganz anders aus, als ich mir die vorgestellt habe, weil die Farben ganz anders geworden sind. Da gibt es Gründe dafür, wir werden darüber reden.
Und Propeller wollen wir ansprechen, aber nicht der, den Sie vielleicht an einem Flugzeug kennen, sondern einen Prozessor, der 8 Kerne hat und der parallel arbeiten kann. Jetzt werden Sie sagen, Mensch, Intel hat 4 Kerne, wer hat denn 8 Kerne? Bleiben Sie dran, hören Sie zu.
Dann Gaia, wie ein Russe von Google Earth auf die Erde zurückgeholt wurde. Der hat nämlich das Protokoll geknackt und hat dann für Linux einen sehr schnellen Browser gebaut für Google Earth, wo Google selbst nicht so richtig zurande kommt damit. Aber der arme Kerl, der muss damit aufhören und er musste alles wieder aus dem Netz herausnehmen.
Gaia ist übrigens das russische Wort für Erde. Das bedeutet Erde. Das hat er dann quasi auch einfach übersetzt. Ja, und damit kommen wir zu unserem ersten Thema. Wir wollen mit einem Herrn, dem Tobias Müller-Vrana, an der Südpolstation sprechen. Der ist schon in der Leitung. Schönen guten Tag.
Der von Neumayer-Station, die 13.000 Kilometer weit weg ist.
Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. 13.500 Kilometer sind es exakt.
Ja, wenn sind wir auch ganz genau, klar. Sie sind Geophysiker. Können Sie uns da so ein bisschen was erzählen, was Sie da machen?
Ja, klar. Also wir als Geophysiker beschäftigen uns hauptsächlich am Tag mit den Erdbeben. Wir haben 3 seismische Observatorien, die kontinuierlich die Erdschwingungen aufnehmen, also auch Erdbeben. Und am Tage werten wir sie dann aus. Das heißt, wir picken also Fahneinsätze, bestimmen die Erdzeiten, wann die hier angekommen sind, wann sie bei unseren Observatorien registriert worden sind. Dann beschäftigen wir uns weiter mit dem Erdmagnetfeld. Das heißt, wir messen dort die 3 Komponenten, Deklination, Inklination und Totalfeld. Und haben dann als nächsten Aufgabenschwerpunkt noch das Infraschall-Array, der BGR von der CTPTO. Das ist eine Überwachungsstation, die sozusagen das Atomteststoppabkommen überirdischer Tests überwacht, und zwar hier unten in der Antarktis.
Gibt es da auch Ergebnisse, die erschreckend sind meinetwegen oder die besonders gut sind?
Nein, also zum Glück hatten wir noch nie ein erschreckendes Ergebnis in den Infraschalldaten. Das wäre auch nicht schön, weil dann würde es bedeuten, jemand hätte hier unten Atomtests durchgeführt. Was wir mitregistrieren, was man aus der Meteorologie kennt, sind zum Beispiel Temperaturinversionen. Das heißt also, wenn Kaltschicht und Warmschicht kippen, dann registrieren wir das in den Infraschalldaten auch. Oder wir registrieren zum Beispiel Pistenbully, unsere Raupenfahrzeuge, wenn die sich in der Nähe von dem ES-27 aufhalten, durch die Vibration kriegen wir das auch mit in den Daten.
Bei Ihnen beginnt ja jetzt der Frühling. Bei uns ist Winterzeit. Und Winter bedeutet für uns, dass wir im Moment sogar noch so um die 11 Grad Celsius haben, also ziemlich warm. Wie ist denn das Wetter bei Ihnen?
Also wir haben seit 2 Wochen, würde ich sagen, brühwarmes Wetter. Also wir haben so Temperaturen ganz, ganz knapp unter 0 Grad. Dazu kommt dann die Sonneneinstrahlung, die Reflexion durch das Eis und Schnee. Und ja, ich nenne das immer liebevoll T-Shirt-Wetter. Also es ist in den letzten Tagen richtig warm geworden hier. Und ich würde schon sagen, es ist nicht mehr Frühling, sondern schon Sommer hier.
Und Sie haben die Überwinterung ja gemacht. Sie sind seit 2005, glaube ich, auf der von Neumayer Station.
Genau, wir sind Ende November 2005 hier angekommen, hatten dann auch eine Sommersaison mit Sommergästen, wo dann so Extraarbeiten an der Station durchgeführt worden sind. Und seit 12. Februar 2006 sind wir allein auf der Station, waren ein 9-köpfiges Team, die dann die Station sozusagen beim Winter rübergebracht haben, und seit 2 Tagen haben wir die Sommergäste wieder da und es beginnt jetzt alles von vorne, die Extraarbeiten, und Mitte Februar 2007 werden wir dann ausgeflogen, nachdem wir dann die Station an unsere Nachfolger übergeben haben.
Wie ist denn das eigentlich, so eine Überwinterung da in der völligen Dunkelheit? Muss man da ein besonderes Gemüt haben?
Also ich hatte auch die Vorstellung, dass zumindest Polarnacht absolute Dunkelheit herrscht. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Die Sonne kommt zwar nicht mehr über den Horizont, aber man hat immer noch so, 2-3 Stunden so Dämmerung, Helligkeit.
So Taschenlampenlicht, oder?
Ist, ein Gemüt. Nee, ist schon so mehr so ein bisschen sonnenaufgangsmäßig. Also es ist schon etwas taghell. Man braucht keine Taschenlampe, man braucht auch kein Licht draußen, also es ist schon relativ taghell. Die Sonne ist halt nur ziemlich flach unter dem Horizont. Das heißt also, weiß ich nicht, 5 Grad oder 3 Grad. Und dadurch ist das halt doch relativ hell, zumindest um die Mittagszeit rum. Anderes ja. Gemüt, na, braucht man nicht.
Am Anfang dass Sie auch das Erdmagnetfeld messen. Wie sieht das aus? Können Sie eigentlich ungeschützt längere Zeit im Freien bleiben? Denn an den Polen, da haben wir nun den schützenden Magnetmantel nicht so, wie wir es gewohnt sind. Oder müssen Sie irgendwelche Schutzmaßnahmen ergreifen wegen der Strahlung, der Höhenstrahlung?
Also Schutzmaßnahmen einmal natürlich gegen die Kälte. Das heißt, wir haben so einen Ganzkörperanzug, der gegen die Kälte schützt. Und wenn wir rausgehen, gerade bei Sonnenschein oder auch diffusem Licht, das heißt, wenn wir so graue Wolken haben und das Licht ist sehr diffus, auf jeden Fall natürlich mit hohem Sonnenschutzfaktor. Das heißt also, wir arbeiten hier mit Lichtschutzfaktor 50, den muss man natürlich schon auftragen und entsprechende Gletscherbrille, die dann das UV-Licht etc. filtern. Das ist aber alles so ein Schutz, den man wahrscheinlich auch im Hochgebirge anwenden würde. Also jetzt so richtig speziell nur für die Antarktis ist es kein Schutz, sondern gewöhnlicher, wie man vom Gletscher kennt.
Sie haben eine Do-228 am Südpol gehabt. Diese Maschine, die haben Sie kaputt geflogen. Das waren aber hoffentlich nicht Sie. Aber in der Maschine habe ich auch schon drin gesessen. Und zwar, als sie in Grönland eingeflogen wurde, hat man probiert, wie denn diese Kufen mit den Rädern zusammen funktionieren. Was ist denn mit der Maschine passiert?
Also genaueres weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass im Frühjahr 2005 die Maschine bei Rotherer eine ziemlich harte Landung hinter sich hatte und dabei halt zu Bruch ging. Wer jetzt Pilot war und wie das genau abging, das wusste ich leider nicht oder weiß ich nicht.
Aber Sie waren es nicht.
Wir haben dann von diesem Zweit und Nies. Nein, ich weiß nicht, um Gottes Willen. Ich bin nur Physiker, ich bin kein Pilot.
Können Sie uns ein bisschen was über die Technik erzählen? Also wir kommen jetzt, wir haben angerufen in Bremerhaven und sind sofort durchgestellt worden zu der von Meyer Station. Das ist eine Standleitung per Telefon.
Genau, also die Technik, die dahinter steckt, ist einfach, wir haben einen Satellitenbetreiber, Planexus heißt der sitzt in Hameln. Und es gibt sozusagen eine Internetverbindung, VPN-mäßig zwischen Bremerhaven und Planexus. Und Planexus betreibt dann die Standleitung, die direkt hier nach Neumayer geht. Und auf dieser Standleitung haben wir also 2 Telefonleitungen, eine Faxleitung und eine Internetleitung. Und sind somit eigentlich fast 99% im Jahr erreichbar.
Und können dann auch die Sendung selbst hören dort?
Wir können die hören, wir haben zwar eine begrenzte Bandbreite und größtenteils steht die auch nur für wissenschaftlichen Datenverkehr zur Verfügung und im Winter, wenn dann also nur 9 Leute hier auf der Station sind, dann kann man auch schon gewisse Sachen aus dem Internet hören, wie Radio oder so. Aber jetzt in der Sommersaison sind halt rund 40 Leute oder bis zu 40 Leute hier und die müssen sich neben dem wissenschaftlichen Datenverkehr halt auch noch die restliche Bandbreite teilen und da ist sowas wie Internetradio oder so schon gar nicht mehr möglich.
Ja, versuchen Sie es einfach mal. Vielleicht sind die Kollegen und Kolleginnen, die da mit Ihnen zusammen sind, auch der Meinung, man müsste das, was wir hier machen, zumindest mit Ihnen zusammen anhören. Wie weit sind Sie vom Südpol entfernt?
2200 Kilometer trennen uns noch zum Südpol. Und das ist auch noch eine ziemlich weite Entfernung und nicht jeder Flieger hat die Reichweite, um dort zu landen.
Sind Sie schon mal da gewesen?
Nein, also wir werden auch nicht zum Südpol kommen. Das ist ja logistisch nicht möglich oder auch nicht geplant. Also das wäre schon ein erheblicher Aufwand, dort mal kurz runter zu fliegen, nur um am Südpol zu sein.
Und wenn jetzt hier in Deutschland heute am 18. Dezember so die Weihnachtsglocken läuten und im Radio nur noch Weihnachtslieder zu hören sind, haben Sie da kein Heimweh?
Überhaupt nicht, im Moment gar nicht. Also erstmal kriegen wir nicht mit, was im Radio läuft. Das heißt, wir sind also in dem Sinne auch von den Weihnachtsliedern verschont. Das Einzige, was jetzt eine Veränderung war tatsächlich zum ersten Advent, dass wir so einen kleinen Gesteck, so ein Tannengesteck auf dem Tisch hatten, was dann so ein bisschen daran erinnert, dass ja, ach ja, es ist bald Weihnachten. Eine Stimmung kommt noch nicht auf, weil wir halt hier jeden Tag arbeiten, 7 Tage die Woche. Und Heimweh kommt auch noch nicht.
Und was gibt's am Heiligabend zu essen?
Vielleicht dann eher wirklich Weihnachten. Ein Heiligabend ist nicht so besonders, es wird eher die 2 Weihnachtsfeiertage gefeiert. Und zwar haben wir ja 2 Teams dann im Prinzip hier, die Altüberwinterer und die Neuüberwinterer. Und es wird so, dass die am ersten Weihnachtstag die Altüberwinterer die Neuüberwinterer bedienen und ein Menü kochen und am zweiten Weihnachtstag genau andersrum.
Okay, wunderbar.
Was gekocht wird, entscheidet dann der Koch noch spontan.
Das war ein sehr schönes Gespräch. Wir wünschen von hier schöne Weihnachten, mitten im Schnee, schätze ich.
Und keine Angst, wir singen Ihnen kein Lied. Dankeschön.
Ja, immer. Okay, tschüss.
Weihnachten ist oft die Zeit, dass man Freunden und Bekannten eine Karte oder einen Brief, der besonders gestaltet ist, schicken will. Farbdrucker stehen mittlerweile in vielen Wohnzimmern oder in Bastelzimmern.
Bei mir nicht. Bei mir ist es noch ein Schwarz-Weiß-Drucker. Ich brauche keine Farbe.
Ja gut, okay. Das ist ja ein Sonderfall. Also nehmen Sie das nicht so ernst, was der Kollege Back da eben gesagt hat. Aber derjenige, der sich nun an Farbe erfreuen will, hat oft ein frustrierendes Erlebnis, denn das, was auf dem Bildschirm so wunderschön aussieht, kommt dann aus dem Drucker heraus und da stimmen die Farben nicht und das sieht gar nicht mehr so schön aus. Und woran das liegt, ist eigentlich ganz einfach. Der Drucker weiß ja gar nicht, wie Sie Ihren Bildschirm eingestellt haben. Da gibt es keine Verbindungsleitung, dass er gucken kann, wie hat er das eingestellt, wie will er das haben. Was kann man denn dagegen machen? Dazu haben wir einen Spezialisten für dieses Thema in der Telefonleitung. Guten Tag, Herr Zerhowski.
Schönen guten Tag, Herr Rudolf.
Herr Zerhowski, der Kollege Back sitzt auch schon bei mir. Sie haben ihn gerade gehört, der hat nur Schwarz-Weiß, der hat also keine Probleme. Aber sagen Sie mal, warum funktioniert so etwas eigentlich nicht? Wenn ich ein Foto mache mit meinem Fotoapparat und druck das aus, sieht es hinterher immer anders aus, als ich mir das vorstelle.
Ja, das Thema ist, dass wir hier einmal einen Monitor haben und dann einen Drucker haben. Das heißt, wir haben zwei ganz verschiedene Systeme. Der Monitor, der mit RGB-Farben arbeitet, und der Drucker, der in der Regel mit CMYK arbeitet. Das sind zwei verschiedene Farbsysteme, die ein ganz unterschiedliches Verhalten aufweisen. Und unglücklicherweise sind diese beiden Systeme nicht automatisch aufeinander abgestimmt. Aus diesem Grunde hat man Color Management entwickelt, das einen Standard darstellt und dafür sorgen soll, dass diese beiden Systeme aufeinander abgestimmt werden.
Das sind so kleine,
das heißt,
Dateien,
auch
so CSV-Dateien, die mitgeliefert werden bei einem Scanner oder bei einem Monitor?
Das sind ICC, man spricht ja von einem IC-Standard, das heißt also, das sind die sogenannten, man könnte einfach sagen, Korrekturtabellen, die diese beiden Farbsysteme aufeinander abstimmen. Voraussetzung ist, dass im Betriebssystem Color Management integriert ist, was heutzutage Standard ist, ob das Macintosh oder PC ist. Und das Color Management arbeitet dann mit diesen Korrekturtabellen, die natürlich individuell für einen Monitor und für einen Drucker erstellt werden müssen. Idealerweise würde ein Hersteller diese Dateien mitliefern, die dann in das System eingebunden werden und dann dafür sorgen, dass diese beiden verschiedenen Farbsysteme, muss man ja sagen, aufeinander abgestimmt werden.
Das heißt, ich muss die aber dann installieren. Ich bekomme die, wie Sie sagen, idealerweise vom Hersteller und dann muss ich sie in meinem Betriebssystem aber irgendwo noch installieren.
Idealerweise werden sie schon bei der Installation mit installiert. Das heißt also, dass oftmals der Monitorhersteller, der liefert diese ICC-Profile mit und auch der Druckerhersteller liefert diese ICC-Profile mit, die dann installiert werden.
Und dann funktioniert
es
auch?
Für die Fortgeschrittenen. Und dann sollte das funktionieren, wenn unter der Voraussetzung das eben richtig aufeinander abgestimmt ist.
Okay, aber bei mir funktioniert es nicht. Ich habe also diese Tabellen schon eingestellt und an meinem Bildschirm, den habe ich natürlich so eingestellt, wie er mir am besten gefällt. Dann entwerfe ich eine Gruß- oder Weihnachtskarte und dann kommt doch etwas ganz anderes raus aus dem Drucker. Was kann ich machen?
Ja. Das liegt eben daran, dass Monitore eben Abweichungen haben. Das heißt also auch, ein Monitor ist nicht so standardisiert, dass jeder Monitor exakt gleich ist. Dann kommen die verschiedenen Einstellungen dazu. Und wir haben hier eben eine Komplexität, die aus dem individuellen Monitor besteht und den individuellen Umgebungslichtbedingungen. Das heißt also, haben wir hier verschiedenfarbiges Licht, beeinflusst das eben die Monitordarstellung durch das sogenannte Umgebungslicht.
Würde es denn was nützen, wenn Sie die RGB-Werte abfragen könnten von dem Monitor, wenn Sie die Farbtemperatur abfragen könnten von dem Monitor und die dann mitverarbeiten?
Das kann etwas nützen. Deswegen hat man eben jetzt bei bestimmten Programmen, bei Photoshop, sogenannte Gamma-Einstellungen. Man hat so vereinfachte Monitorkalibrationen, indem man so ein kleines Programm startet und in diesem Programm Schritt für Schritt durchgeführt wird. Nämlich, da wird eben gezeigt, hier ist eine Grauskala und man bringt jetzt bestimmte Dinge in Übereinstimmung, damit das Gamma, das heißt also der Helligkeitsverlauf, schon einmal stimmt. Dann wird man geführt, dass eben der Monitor neutral aussieht, das heißt, dass man nicht einen Grün- oder einen Rotstich hat. Mit diesen einfachen Maßnahmen kann man eben schon dafür sorgen, dass der Monitor zeigt ja zwischen Weiß und Schwarz einen Verlauf, das heißt alle verschiedenen Farbabstufungen und Grauabstufungen, dass dieser Bereich so weit wie möglich optimal dargestellt wird. Denn wenn wir einen Farbstich irgendwo haben, einen Grünstich, dann können wir natürlich die Farben gar nicht richtig beurteilen und aus dem Drucker kommt dann ganz etwas anderes heraus.
Okay, wenn ich das also jetzt für meinen Heimdruckauftrag so mache und den Monitor vernünftig einstelle, so dass ich also dann wirklich auch das Ergebnis bekomme, was ich mir wünsche, wie sieht es im professionellen Bereich aus, wenn ich also jetzt eine Zeitung drucken möchte und möchte mal sehen, so einen Vorabdruck, was mache ich da?
Im professionellen Bereich arbeitet man natürlich mit Farbmessgeräten. Das heißt, man hat einmal für den Monitor einen Aufsatz und dieser Aufsatz wird automatisch den Monitor optimal einstellen. Das heißt also, es läuft ein Messverfahren ab, das die verschiedenen RGB-Werte abfragt, die verschiedenen Helligkeitswerte auf dem Monitor entsprechend eben einstellt. Und das Gleiche wird für den Drucker gemacht. Das heißt, beim Drucker wird ein Ausdruck gemacht. Dieser Ausdruck wird vermessen und dann werden die Werte von Monitor an den Drucker optimal so weit wie möglich angepasst. Ganz hundertprozentig kann es nie sein, weil ein Monitor eben ein transmissives System ist. Das heißt, er sendet Licht direkt in unser Auge, während wir im Druck ja ein reflektives System haben. Das heißt, die Farben werden reflektiert. Deswegen hat der Monitor in der Regel immer etwas leuchtendere Farben, als wir das im Druck haben. Aber man kann es sehr, sehr weit aneinander angleichen, sodass man keine wesentlichen Abweichungen hat, wie eben Grünstiche oder dass die Helligkeitswerte nicht übereinstimmen. Wie man bei manchen Drucken sieht, die werden dann viel zu dunkel. Und das sind die Dinge, die natürlich der Profi oder der Zeitungsdruckhersteller machen muss.
Ich habe Visivik zu Hause bei meinem Schwarz-Weiß-Drucker. What you see is what you get. Und an die Farbe wage ich mich gar nicht dran, weil ich da zu viel einstellen muss, wie wir eben gelernt haben.
Man muss sicherlich ein paar Schritte lernen, denn wir haben einfach hier komplexe Systeme, nicht? Und die bilden eben ein System in ihrer Gesamtheit, das aufeinander abgestimmt werden muss. Und da muss jeder User ein paar Schritte durchlaufen. Denn Sie wissen ja selber, selbst bei einem Fernseher, wo nur drei Knöpfe da sind, können die Menschen vieles falsch einstellen. Wenn Sie den Kontrast hochfahren, dann können Sie in den Lichtern und in den Tiefen bestimmte Verläufe nicht mehr sehen.
Ja, das ist manchmal.
Deswegen hat man Testbilder.
Ja, das ist manchmal ganz schlimm, was man da so sieht, wenn man zu manchen Leuten kommt, wie die ihren Fernsehapparat eingestellt haben. Da ist grün, Beispiel bei meinem Vater war immer grün hervorragend dargestellt. Die Gesichter waren grün und alles Mögliche war grün. Vielen Dank für das Gespräch. Wir kommen zu einem anderen Thema und das ist jetzt ein Thema, bei dem ich beide Ohren aufmache, denn das könnte sein, dass es mich erwischt, Wolfgang.
Propeller, das hat also nichts mit Fliegen zu tun, sondern Propeller ist ein Prozessor mit 8 Kernen. Wir wissen von Intel, die haben mittlerweile Prozessoren mit 2 Kernen.
4 Kerne.
Mittlerweile haben sie den verdoppelt auf 4 Kerne und hier gibt es einen, der heißt Propeller. Ist von der Firma Parallax. Parallel arbeiten die. So, und was kann dieses Teil eigentlich? Also, es sind 4 gleiche Kerne.
Sagen wir mal ganz schnell, das Ding kostet 14,90 €, ne?
Ja, 14,90 €. Also, ist etwas günstiger als ein Pentium, muss man schon ganz klar sagen. Er arbeitet mit 80 MHz. macht 160 MIPS, er hat 32 Kilobyte Arbeitsspeicher, der gemeinsam von allen Kernen benutzt wird. Er hat 32 Kilobyte ROM für das Betriebssystem. Diese einzelnen Prozessoren, die heißen COX, die können unterschiedlich angesteuert werden. Trotzdem kann jeder Prozessor jeden anderen einen Job übertragen und sagen, jetzt starte oder jetzt stopp diesen Job mal wieder. Also echtes Parallelprocessing ist möglich. Dadurch, dass die auf einen gemeinsamen Speicher zugreifen, kann man wunderbar Daten austauschen. Der eine berechnet was, der andere verarbeitet es weiter. Es ist also
ein Beispiel könnte dann sein, einen Prozessor nehme ich für die Alarmanlage, der beobachtet die nur. Den zweiten nehme ich für die Temperaturmessung. Mhm. Der schiebt seine gemessenen Temperaturen in den gemeinsamen Speicher, sodass der dritte, der auch ein bisschen was mit, der will nur die Temperatur wissen, um dann einen Ventilator einzuschalten, meinetwegen, der greift dann auf die Daten des anderen zu.
Durchaus, überhaupt kein Problem.
Das ist ja wahnsinnig, was man da sich ausdenken kann.
Auf den gleichen Speicher zugreifen. Das Ding hat sogar noch eine Monitorschnittstelle. Man kann also dann ein VGA-Signal generieren und da rausholen. So, und wenn ich mir das überlege, ein komplett voll ausgerüstetes System mit Hardware und so weiter, alles was dazugehört, kostet maximal 160 Euro. Wenn man sich selbst zusammenbasteln will, kommt man mit etwa 30 Euro aus und dann hat man ein 8-fach Multiprozessorsystem. Programmiert?
Hast du damit gearbeitet?
Ich habe damit gearbeitet und es ist wirklich einfach. Programmiert wird es in Assembler. Oder in einer Programmiersprache. Diese Programmiersprache heißt Spin. Das ist eine Sprache, die sehr viel Ähnlichkeit mit C++ hat und mit Java, also ganz moderne Elemente drin sind, objektorientiert zu arbeiten ist. Und dieses Spin wird mit einem im ROM befindlichen Interpreter sehr, sehr schnell übersetzt, abgearbeitet, so dass man also wirklich damit gut zurechtkommt und vor allen Dingen schnell entwickeln kann.
Mich hat es entsetzt, als der Wolfgang mir erzählt hat, da steckt übrigens deine C-Control, mit der ich ja immer so ein bisschen rumbastle, 100 Mal in den Sack hinein.
Stimmt das? Ja, sicher. Rechnet auch allein mal von der Taktfrequenz. Die T-Control arbeitet mit 4 MHz, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Der hier arbeitet bis zu 80 MHz. Mhm. Der kann runtergetaktet werden bis 1 Hertz oder bis Gleichstrom, sagen die Leute. Dann nimmt er noch 30 Mikroampere auf bei 20 Kilohertz zum Beispiel. Und ja, rechne mal. Das sind schon mal Faktor 20. Und der Prozessor als RISC-Prozessor ist auch noch ein bisschen schneller als die C-Control von der internen Verarbeitung. Und das dann mal 8, 20 mal 8, da sind wir schon bei 160, wahrscheinlich sogar Faktor 200.
Wie sieht denn die Welt nach draußen aus, so mit Digitalports und
Analogports? 32 I.O.-Ports hat er. Analogports direkt nicht, die kann man per Software nachbilden, das ist ja auch relativ einfach. Aber diese 32 Ports, die können jeder 50 mA treiben, also man kann damit sogar schon Relais schalten.
Interrupts?
Ja, natürlich, auch das ist möglich. Timer und so weiter. Der Prozessor-Chip selbst, der kann ohne externen Taktgenerator laufen, allerdings dann in einem geringeren Bereich. Und wenn man externen Quarzgenerator anschließt, dann sind wir so, wie eben gesagt, auf etwa 80 MHz. Das ist die maximale Taktfrequenz im Moment. Man arbeitet an weiteren Prozessoren. Wann die kommen, weiß ich nicht, denn die sollen dann wesentlich schneller werden. Dieser Prozessor hat eine Entwicklungszeit von 8 Jahren hinter sich. Also nicht für jeden Kern ein Jahr, sondern insgesamt. Ein durchaus gelungenes Teil. Ich denke, wenn man mal Preise verteilen müsste, das, was Intel macht, ist schon eine großartige Sache, muss man sagen, aber in einer ganz anderen Klasse. Für uns als kleine Leute haben wir hier etwas, was früher ein Heimcomputer noch nicht mal im Ansatz gekonnt hätte. Wir können hier problemlos eine Tastatur anschließen über ein paar I/O-Leitungen. Wir haben einen Monitor, den wir direkt anschließen können, ohne große Probleme. Wir haben einen Interpreter drin, sodass wir direkt unsere Programme reinschreiben können. Ja, was will man eigentlich mehr?
Es gibt auch dieses Pavlovsche Syndrom, wo einem das Wasser im Mund zusammenläuft. Das passiert gerade bei mir, wenn ich an das denke, was man damit machen kann. Ich glaube, ich bin dem Ding schon verfallen. Und dann geht es bei uns wahrscheinlich in der Sendung auch irgendwann mal wieder mit Hardware los. Hörfunk und Hardware, auch das passt zusammen, denn wir haben ja das Internet.
Ganz genau. Internet ist ja nun eine Geschichte, die manchmal merkwürdige Blüten treibt. Wenn ich an Google denke und Google Earth, das ist ja eine tolle Sache.
Ja, das ist super.
Nur wenn du ein Linux-Fan bist, dann musst du seit vielen Jahren mit einer Beta zurechtkommen, mit dieser Beta 4. Die läuft zwar, ist aber ein bisschen krank, denn die erkennt keine Grafikkarten und meint, sie müsste dann in einen Emulationsmodus gehen und ist dann schweinelangsam, ist immer noch gestrunzt, also nicht so das Schöne überhaupt. Da gab es einen Russe, der hat ein Re-Engineering betrieben, was hier bei uns in Deutschland in vielen anderen Ländern verboten ist. Das heißt, er hat dieses Google Earth zurückentwickelt, geguckt, wie machen die das, hat den Code herausbekommen, wie diese Sachen gemacht worden sind und hat dann ein eigenes Programm geschrieben und greift auf die Google Earth Daten zu und es ist schnell, ich hatte das installiert, ich muss es natürlich wieder löschen, es ist schnell, es läuft prima, war schwierig zu installieren, aber für die allererste Version habe ich gedacht, das ist absolut super. Ja, und dann kam Google. Du hast das Schreiben vor dir liegen.
Ja, ja. Google ist nicht einverstanden damit, was er gemacht hat. Ich wäre es wahrscheinlich auch nicht, wenn ich Google wäre. Denn ja. Er hat das re-engineert.
Ja.
Das sind immer so böse Sachen, die da passieren. Er hat die Passwörter geknackt. Und das alles ist ja nicht die feine Art. Ne?
Ist es nicht. Aber ich stelle mir vor, wenn jemand wirklich ein besseres Produkt bringt als das, was man selbst hat, dann braucht man ihm ja nicht zu sagen, hör mal Junge, ich untersag dir das, lass es sein, du machst es nicht mehr oder was weiß ich was, Kopf ab, fast, könnte man sagen. Sondern da sagt man doch vielleicht, hör mal, können wir das nicht kaufen, können wir nicht zusammen machen, dann bieten wir unseren Benutzern wirklich eine super Leistung an. Ist ein bisschen daneben. Also Google hätte da anders reagieren können.
1,4 Milliarden für YouTube bezahlen kann.
Was der kann vielleicht auch 1 Million an einen armen Russen geben.
Relativ schnell aufgebaut hätte da so Videos, dicke Server und dann hätte ich einen YouTube schon fast kopiert. Der könnte dem Russen ja wirklich ein paar Dollar spendieren.
Manchmal fehlt da wohl der Sinn für die Realität.
Aber es ist natürlich klar, dass die sich das nicht gefallen lassen, dass plötzlich ihr Kartenwerk da geknackt worden ist und dass sie wahrscheinlich auch die Rechte gekauft haben.
Aber es lief schön schnell.
Ja, aber die haben die Rechte natürlich gekauft mit dem Hinweis, das läuft in unserem Player und sonst nirgendwo.
Ja.
Und jetzt plötzlich knackt das einer und dann sind noch die ganzen Rechte hinfällig.
Ja, geknackt ist dann auch unsere Sendung. Wir kommen also jetzt schon wieder zum Ende und wollen mal hören, ob in unserer Box noch Hörer sind.
Ja, hallo, hier ist der Jan Steinhardt. Ich höre eure Sendungen sehr gerne. Bis jetzt habe ich keine Ausgabe verpasst. Ich finde es gut, dass ihr das Thema Wahlcomputer bringt. Ich bin zwar eigentlich eher ein Gegner davon, aber ich finde es ganz gut, wenn mal jemand ein bisschen Licht in das Thema bringt. Macht weiter so.
Nicht schon wieder Wahlcomputer, nein, nicht schon wieder.
Ganz genau, kontrovers diskutieren und man muss ja nicht jeder Meinung hinterherlaufen. Tun wir auch nicht.
Ja, Ulf von Ungert hier. Nachdem ich in meiner Jugend den Computerclub immer verfolgt habe, wollte ich mich ja jetzt auch einfach mal zu der neuen Version melden. Es ist schön, dass ihr wieder hier seid. Einen Themenvorschlag hätte ich. Und zwar vielleicht wieder ein bisschen was in die Praxisrichtung. Ganz früher hat der Computerclub hin und wieder Bastelvorschläge gegeben. Also irgendwelche Selbstbauprojekte oder einfach gute Ideen, Tüftlein, Bastlein. Ob sowas mal wieder möglich wäre. Okay, gut, tschüss.
Ist doch eigentlich heute ein bisschen angesprochen worden.
Ja, wir wollen in der Richtung was weitermachen. Das Problem ist natürlich nur, wenn ich hier was löte, sieht's keiner.
Na.
Hallo, ihr zwei Wolfgangs, hier ist der Andi aus Mainz. Ich bin auch ganz begeistert, dass ihr beiden wieder aktiv seid und bin seit der ersten Folge dabei. Was mir aber ein bisschen fehlt und was ich wirklich vermisse, ist, dass das Thema Apple bei euch überhaupt nicht vorkommt oder scheinbar überhaupt nicht vorkommt. Also, im Grunde gerade mal als alte Linux-Fans solltet ihr doch jetzt auch Apple wieder richtig toll finden und das ist meiner Meinung nach momentan das allerbeste Betriebssystem. Macht doch mal was über Apple. Bis dann. Tschüss.
Wir haben immerhin mit einem Leichtgewicht ja schon angefangen, mit 15 Gramm. Das war der Apple Shuffle.
Naja, aber in Wirklichkeit sieht es ja so aus, ich habe keinen Apple, du hast keinen Apple. Ja. Apple hat vom Betriebssystem her relativ spät auch zu Linux gefunden und wir mussten uns ja einen Rechner anschaffen und damit arbeiten, um ehrlich etwas sagen zu können. Berichten darüber natürlich, aber so tief reingehen geht bei uns so einfach nicht. Das war der letzte Hörer. Mhm. Dann verabschieden wir uns ganz herzlich von Ihnen. Und was sagen wir?
Büb.
Büb.
Und Daumen hoch, zickzack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.